Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Michael Birnbacher und ich bin Fototrainer und Leica M-Enthusiast. Wenn Sie mehr über meine Tätigkeiten wissen wollen, so besuchen Sie meine Homepage www.birnbacher.com. In der letzten Episode habe ich ein Gespräch mit Wolfram Reuter, dem Galeristen der Leica Galerie Nürnberg, geführt. In dieser Episode hören Sie nun den Mitschnitt der Vernissage vom 25. Oktober. Titel der aktuellen Ausstellung Mitrata von Hardo Reimann. Die Ausstellung können Sie noch bis zum 18.01.2020 in der Leica Galerie Nürnberg besuchen, zu den Öffnungszeiten von 10 bis 18.30 Uhr, von Montag bis Samstag bei kostenfreiem Eintritt. Bevor Sie nun die Rede hören, noch ein Hinweis auf meine kommenden Workshops zum Thema Leica M. Ich möchte Sie auf drei Workshops im November hinweisen. Am 22.11. halte ich einen Workshop zum Thema blaue Stunde und Nachtfotografie. Am 23.11. einen Workshop Grundlagen der Leica M. Und am 30.11. können Sie einen Workshop zum Thema Fokussieren mit der Leica M besuchen. Wie Sie vermutlich mitbekommen haben, habe ich ein Kamerahandbuch zur Leica M geschrieben. Im Leica Store Nürnberg gibt es derzeit ein Buchbundle. Das Bundle beinhaltet das Buch von Günter Osterloh, Leica M von 1954 bis heute und mein Kamerahandbuch zur Leica M. Mehr dazu auch auf der Homepage des Leica Stores Nürnberg. Persönlich freue ich mich aber auch über die ersten 500 Bücher, die der Verlag ausliefern durfte. Und ich hoffe, dass ich den Lesern meine M10 ein wenig näher bringen konnte. Aber nun zu Hardo Reimann. Hardo Reimann wird kurz vor Weihnachten noch zwei Veranstaltungen in Nürnberg haben. Am 20.12. gibt es ein Galeriegespräch mit dem Fotografen in der Leica Galerie in Nürnberg. Als kleinen Vorgeschmack habe ich am Ende der Eröffnungsseite ein paar Minuten seiner Bilderklärungen angehängt. Am 21.12. wird Hardo Reimann einen Workshop im Leica Store Nürnberg geben, das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Für alle Workshops und Termine können Sie sich auf der Homepage des Leica Store Nürnberg im Bereich Fotokolleg bereits anmelden. Und damit bedanke ich mich und hoffe, Sie haben meinen Podcast auch abonniert. Ihr Michael Birnbacher, ein Leica M-Enthusiast.
Gleich. Sebastian, könnten wir an dem kleinen Monitor auf der Theke auch noch das Bild bringen? Geht das übers Netz, oder? Ja. Gleich. Hast du noch ein Glas übrig, meine? Danke. So, ich glaube, wir fangen an. Hm? So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Fotografie, recht herzlich willkommen wieder in der Leica Galerie in Nürnberg. Freut mich immer, wenn wir ziemlich voll sind hier und das ist heute wieder sehr schön. Ja, Mitrata, das heißt Freundschaft, Zusammenhalt. Mitrata, Hilfe für Nepals Kinder, so heißt die Ausstellung. Der eine oder andere oder die meisten werden sicherlich in der Einladung gesehen haben oder gelesen haben, worum es bei diesem Thema geht. Und nachdem heute auch der Fotograf wieder da ist, den wir werden ihn nachher gemeinsam begrüßen, kann er sehr viel mehr darüber erzählen, über das Inhaltliche, über seine Fotografie, als ich es kann. Deshalb würde ich mich ganz kurz fassen und nur ein paar Worte verlieren wollen über den Grund, warum gerade Hardo Reimann, warum gerade dieses Thema heute hier gezeigt wird. Die Fotografie ist eine breite Straße, sage ich immer. Es gibt viele Ausprägungen, wie man fotografieren kann, was man zeigen kann. Angefangen bei dem Einzelbild, wo man einen Moment aufgenommen hat, der an sich als Dokument wertvoll ist, hin zur künstlerischen Fotografie, wo der Fotoapparat oder die Fototechnik nur als Mittel zum Zweck verwendet wird, um dann ein künstlerisches Werk zu produzieren. Oder, und da kommen wir zu dem, was wir heute zeigen, eine Anreihung von Bildern, die eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte mit sehr viel Hintergrund. Und da ist es so, dass das Bild selbst gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Es geht nicht um ästhetische Höchstleistungen oder um technische Perfektion im Bild oder um besondere Reize, die man in diesem Bild durch Gags oder etwas verteilen will. Hier geht es darum, die Gefühle, die der Fotograf oder derjenige, der die Geschichte erlebt hat, rüberbringen möchte. Und dafür ist diese Ausstellung ein ganz hervorragendes Thema. Ja, es gibt noch einen weiteren Grund. Wir in Mitteleuropa, uns geht es wirtschaftlich, sozial gut im Durchschnitt. Und deshalb oder vielleicht auch trotzdem gibt es viele Menschen aus unseren Reihen, die sich darum kümmern, Menschen zu helfen, die ohne Hilfe von außen keine Chance haben. Und dazu gehören unter anderem beispielsweise eben diese Kinder aus Nepal, die gesundheitlich angeschlagen sind, die von Ernährung, von der Schulbildung und so weiter einfach benachteiligt sind. Und wenn solche Menschen aus unseren Reihen sich um so etwas kümmern, dann erzeugt das bei mir Respekt. Und mit dieser Ausstellung möchte ich auch ein bisschen eine Geste setzen als Anerkennung für diese Leistung. Und Hardo Reimann ist ein Vertreter dieser Menschen. Jetzt habe ich den Namen schon ein paar Mal genannt. Wo ist er denn, der Hardo? Jetzt stelle ich dich erstmal vor. Hardo Reimann, er ist der Fotograf und zeigt uns seine Bilder mit seiner Frau Steffi. Wo ist sie? Da hinten steht sie. Schön, dass ihr da seid. Sie kommen aus dem Raum Mittelhessen, so heißt die Gegend, glaube ich. Ja? Und sind deshalb heute hergekommen, freut uns sehr. Ja, herzlichen Applaus dir, lieber Hardo. Ja, bevor Hardo jetzt das Wort ergreift und ein paar Worte zu seiner Ausstellung, zu seinen Bildern sagt, nochmal vorher bitte den Dieter Wank. Der verließ nämlich ein Grußwort von der Himalaya Care Foundation. Und der Vorstand hat wohl ein Grußwort mitgegeben. Und Dieter Wank wird es kurz verlesen.
Dr. Walter Staaten, der erste Vorsitzende von diesen nichtstaatlichen Hilfsorganisationen, Himalaya Care Foundation, der schickt folgendes Grußwort. Die Himalayan Care Foundation ist die Nachfolgeorganisation der im Jahr 2000 gegründeten Hilfsorganisation Medi-Tibet. Mit der Neugründung 2009 erfolgte die konsequente Neuausrichtung der Hilfsmaßnahmen vom medizinischen zum schulischen und Bildungsbereich. Hierbei ist es uns immer wichtig gewesen, kleinen, aber grundlegenden Projekten erste Priorität zu geben. Das sind Brunnenbau, Wasserleitungen, Wassertanks, Toiletten in den Schulen. Und das bleibt auch die Basis unserer Arbeit. Darüber hinaus haben uns viele Unterstützer und Sponsoren in die Lage versetzt, auch ganze Schulgebäude neu zu errichten und gravierende Schäden nach den beiden verheerenden Erdbeben in 2015 zu beheben. Hardo Reimann und auch ich waren mit Dr. Walter Staaten wenige Wochen vor dem großen Erdbeben dort und da sind auch diese Fotos entstanden, die Sie nachher sehen werden. So konnten wir inzwischen 7 Schulen, Primary und Secondary Schools, neu bauen bzw. grundlegend renovieren. Darüber hinaus unterstützen wir noch 2 Mönchsschulen. Stolz sind wir darauf, dass wir die erste Schule für Gehörlose und die erste Schule für körperbehinderte Kinder in den Bergen bauen konnten. Damit bekommen Kinder Bildungschancen, die sie vorher noch nie hatten. Zusammen mit staatlichen Einrichtungen haben wir ein Agriculture-Programm entwickelt, welches zurzeit ca. 110 Schülern der Klassen 9 bis 12 die Möglichkeit gibt, begleitend zum normalen Unterricht noch eine Ausbildung in Land- und Forstwirtschaft zu absolvieren. Diese Ausbildung wird Ihnen hervorragende berufliche Optionen in Nepal eröffnen. Last but not least wurde mit erheblicher Anstrengung ein Waisenhaus auf dem Schulgelände in Gama errichtet. Aktuell finden dort 72 Waisenkinder Platz und die Möglichkeit, ihre schulische Ausbildung aufzunehmen oder die begonnene dort zu beenden. Hardo Reimann, der mich, Dr. Walter Staaten, des Öfteren im Land begleitet, unterstützt und einige Projekte mit aufgebaut hat, steht den Menschen in Nepal sehr nahe. Viele seiner Bilder verdeutlichen diese Nähe. Mit seinen Fotografien ist es ihm, der Meinung von mir, Dr. Walter Staaten, gelungen, exzellent den Alltag der Menschen zu erfassen. In vielen abgebildeten Lebenssituationen erkenne ich die geduldige Achtsamkeit, mit der die täglichen Arbeiten dort in Nepal geleistet werden. In den Porträts ist es ihm gelungen, die vielen Facetten der Menschen, denen wir in diesem Land begegnen, für die wir Mitverantwortung übernommen haben, einzufangen. Die Lebensfreude und Neugier der Kinder, den Wunsch zu lernen und voranzukommen, die Geduld und Gelassenheit, die Strapazen des alltäglichen Lebens zu meistern, kilometerlange Fußmärsche, um zur Schule zu kommen. Und in vielen Gesichtern konnte ich erkennen, was mich in 20 Jahren Arbeit in Nepal am meisten beeindruckt hat. Es ist schwer, das Leben, aber ich nehme es an, so wie es ist, und lasse mir Zuversicht und gelassenen Gleichmut nicht rauben. Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg. Mögen sich viele Menschen an den Gesichtern Nepals erfreuen. Möge die Neugier auf dieses Land und seine Menschen bei vielen geweckt werden. Dr. Walter Staden, Oktober 2019.
Vielen Dank, Peter. Und auch wenn er nicht da ist, Dr. Staden, auch vielen Dank für sein Grußwort. Ja, bevor jetzt Hardo Reimann gleich das Wort ergreift, vielleicht noch zwei Sätze. Wir können das alles, was sich als Geschichte hinter diesen Bildern verbirgt, natürlich heute nicht erzählen. Auch Hardo kann das heute nicht tun. Aber er wird einen extra Galerieabend einrichten am 20.12., in dem er in einem Vortrag, in einem Dialog mit den Zuhörern, Zuschauern über das Thema und über seine Fotografie erzählt. Also das wird eine hochinteressante Sache. 20.12. auf der Website kann man das buchen. Außerdem wird er seine Fotografie, seine Schwarz-Weiß-Fotografie, am 21.12. in einem Workshop vermitteln, sein Wissen weitergeben. Das wird bestimmt eine hochinteressante Sache, wobei man da nicht unmittelbar oder unbedingt eine Leica haben muss. Schwarz-Weiß-Fotografie geht auch mit jedem anderen System. Also keine Hemmungen, kommen Sie gerne zu diesem Workshop. So, aber jetzt, lieber Hardo, darf ich das Wort an dich weitergeben? Und vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über das, was dahinter steckt.
Ja, gerne, Wolfram, danke. Da ich das heute, insbesondere hier im Leica Store, das erste Mal mache, habe ich mich natürlich bestens vorbereitet und habe meine Rede in ausgedruckter Form mitgebracht. Ich bin allerdings vom Wolfram etwas eingebremst worden, denn er meinte, es wäre zu lang und deswegen hatte er vorgeschlagen, dass nochmal eine getrennte Veranstaltung stattfindet. Aber keine Angst, das wäre nicht die Rede gewesen. Das ist nur die Broschüre der Himalayan Care Foundation, die heute hier auch zur Einsicht ausliegt. Ich würde aber bitten, es sind nur wenige Exemplare noch da, die hier zu lassen. Die können auf der Homepage, ich habe es eben gerade mit Michael besprochen, runtergeladen werden, beziehungsweise in dem Bericht über die Veranstaltung werden die mitversandt werden. Ich habe Sebastian gebeten, auf den Monitoren hier, hat es leider nicht geklappt, oder? Ah ja, auf den Monitoren ein Bild zu zeigen, und zwar ein Bild, wie man sieht, eines älteren buddhistischen Mönches. Und ich darf zunächst mal sagen, dies ist Thushe Rinpoche, den ich die Freude hatte, kennenzulernen und zu ihm auch eine nähere oder engere Beziehung zu entwickeln. Die Bilder, die hier entstanden sind, sind aus einem sehr traurigen Anlass entstanden. Im Jahr 2015 erhielten wir die Nachricht, Thushe Rinpoche ist verstorben und befindet sich in der Zeit des Bardo. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Das ist ein Zwischenzustand der Buddhisten zwischen dem Leben und dem Tod. Und für uns alle, für Walter Staden, von dem du eben berichtet hast, Dieter, und ich, uns war es natürlich eine Ehre oder eine Verpflichtung, die Einladung anzunehmen, um von Thushe Rinpoche direkt an seine Bahre Abschied zu nehmen. Das war der Grund und der Anlass der Reise. Thushe Rinpoche hat, ich darf es so sagen, mich über einen Zeitraum von fast 15 Jahren in Nepal begleitet. Die erste Begegnung war eine ganz merkwürdige. Zwei Freunde und ich waren auf einem Trekking-Trip, zu dem ich animiert worden war von diesen Freunden in Nepal mit einem Münchner bekannten deutschen Veranstalter. Und nach einer gewissen Akklimatisationszeit kamen wir auch zum Kloster Tengboche, sollten unsere Zelte aufschlagen und stellten fest, da war Festtagsstimmung, da war Feiertagsstimmung. Die ganze Region war versammelt Und unser Führer machte sich auf, um zu erkunden, was denn da eigentlich los wäre. Er kam zurück, total ergriffen, ehrfürchtig und berichtete, Drusche kommt. Uns war Drusche kein Begriff. Er hat uns dann sogleich aufgeklärt und sagte, Drusche Rinpoche, der noch lebende Lehrer des Dalai Lama, kommt morgen dieses Kloster besuchen. Und wir haben uns natürlich dann gerüstet. Ich habe auch einige Bilder dann gemacht von seiner Ankunft. Und für mich war eigentlich die Begegnung mit Drusche dann vorbei und beendet. Aber, das wurde von dir eben schon erwähnt, Wolfram, das Land hat bei uns allen, bei uns drei Freunden, einen solchen Eindruck hinterlassen, dass wir gesagt haben, wir müssen für das Land etwas tun, wir müssen in der Region etwas tun, zumal wir die absolute Diskrepanz gesehen haben zwischen dem oberen Khumbu, ich darf mal hier sagen, Everest-Region, kennt jeder. Zu der Zeit, als wir das erste Mal da waren, war das für meine Begriffe fürchterlich. Wir sind nur in Schlangen gegangen, weil, ich glaube, Monate vorher John Krakauer sein Buch veröffentlicht hatte in eisigen Höhen und berichtete von den Katastrophen, die sich am Everest abgespielt hatten. Und jeder wollte zum Everest. Das ist das obere Khumbu. Das untere Khumbu ist eine etwas zurückgebliebene Region. Wunderschön, und in dieser Region liegt auch das Kloster von Drusche Rinpoche, den ich dann, wie eben schon gesagt, näher kennenlernte. Wir haben diese Region gesehen, wir haben gesehen, wie rückständig das dort ist, und sind nach Hause und haben gedacht, wir müssen unbedingt etwas tun. Was wir getan haben, war dann, dass wir in Deutschland einen Verein gegründet haben und in Nepal eine NGO, vielleicht werden es viele kennen, das sind Nichtregierungsorganisationen. Für uns war damit die Möglichkeit gegeben, in Deutschland gesammelte Gelder 1:1, also ohne Abzug von irgendwelchen Gebühren oder Kosten, in Nepal landen zu lassen und über die in Nepal gegründete NGO dann direkt den ausgesuchten Projekten zugutekommen zu lassen. Wegen eines dieser Projekte waren wir im Jahre 2004 wieder in Nepal. Wir hatten auch inzwischen einheimische Guides, die heute noch für uns tätig sind. Die da hatte das Vergnügen, ich hoffe, es war ein Vergnügen für dich, beide kennenzulernen. Das waren damals, als wir sie kennenlernten, im Jahre 2002, 2003, sehr junge, dynamische Leute. Die sind auch jung und dynamisch geblieben. Die haben auch aus der Organisation in Nepal sehr viel gemacht. Und die haben auch ihre eigene Organisation, mit der sie Bergführungen inzwischen machen. Diese beiden Nepali, Sherpa muss ich jetzt dazu sagen, also von der Sherpa-Bevölkerung, kamen zu uns und sagten, Drusche ist in Kathmandu. Schön, Drusche ist in Kathmandu. Aber ihr könnt den sprechen, ihr könnt ein Treffen mit dem veranstalten. Also wenn die Möglichkeit gegeben ist, dann gehen wir natürlich gerne zu Drusche und treffen uns mit ihm. Bei dieser Reise war auch meine Frau dabei. Wir haben dann, glaube ich, am nächsten Tag schon, Steffi, einen Empfang bei Drusche bekommen und sind ehrfürchtig angereist dort und haben ihn gefunden in einem Zimmer, richtig buddhistisch eingerichtet. Er saß da wie ein kleiner Buddha, auf seinem Bauch, Füße hat man nicht gesehen, und den Kopf, genau wie man hier sieht, als Ball, also als Ball, blank rasiert oder keine Haare mehr. Und von der ersten Sekunde an war ich von diesem Mann unwahrscheinlich begeistert. Von seinem Wissen, ich habe in dem ganzen Jahr nie gesehen, dass er sich irgendwelche Notizen gemacht hat, aber ich habe ihn oft Jahre später getroffen und er hat mir genau das Gespräch wiedergegeben, was ich damals mit ihm geführt hatte. Also, wir waren bei Drusche und sitzen bei ihm, werden bewirtet von ihm mit Tee, den der Dieter so gerne trinkt.
Ja, genau.
Buttertee und Keksen. Und Drusche berichtet uns von einem Traum, den er hat. Man muss dazu wissen, die tibetische Medizin kommt nicht eigentlich aus Tibet, sondern kommt aus der Everest-Region, aus der Khumbu-Region. Und mit den politischen Wirren, die auch die Flucht des Dalai Lama zur Folge hatten, wurde diese tibetische Medizin dann mit nach Dharamsala, also nach dem Norden von Indien, genommen. Und dort befand sich die einzige Schule für tibetische Medizin. Und Trusche Rinpoche hatte den Traum, er möchte die tibetische Medizin wieder zurückholen, in die Ursprungsregion, wo sie herkommt, zurückholen, in sein Kloster, in das Kloster Thubten Choling. Und er möchte dort eine Schule für tibetische Medizin errichten. Er hat uns das mitgegeben und hat uns gefragt, ob wir bereit wären, dabei zu helfen. Wir waren uns schnell einig und haben gesagt, jawohl, wir machen das, wir helfen. Aber er brauchte zu dieser Errichtung der Schule für die tibetische Medizin die Genehmigung des Dalai Lama. Er hat uns dann sofort nach diesem Termin ein Empfehlungsschreiben mitgegeben und hat uns alle noch zum Gruppenfoto gebeten, von sich aus, wie ich sagen muss, herausgedappelt und hat sich mit uns aufgestellt. Da habe ich noch den Umschlag in der Hand für den Dalai Lama und sagte, wir machen einen Termin mit Dalai Lama. Dalai Lama kam dann kurze Zeit später nach Deutschland, nach München und wir haben direkt eine Audienz bei ihm bekommen und hatten das Vergnügen, mit einer kleinen Gruppe von 8 oder 9 Leuten ungefähr eine Stunde mit dem Dalai Lama über dieses Projekt zu sprechen. Und der Dalai Lama erteilte schon in dem Gespräch seine Zustimmung dazu, dass die Schule für tibetische Medizin errichtet wird, und zwar in dem Kloster seines Lehrers Trusche Rinpoche. Wir haben uns aufgemacht, haben Geld gesammelt in Deutschland, damit die Errichtung des Gebäudes begonnen und vollendet werden konnte. In dem Gebäude befinden sich die Unterkünfte für alle Medizinschüler, wir würden hier sagen für alle Studenten der tibetischen Medizin. Es befinden sich in dem Kloster Räume für den Unterricht und es befinden sich Räume für die Trocknung der Kräuter, die in dieser Region gesammelt werden und aus denen die tibetische Medizin dann nach uralten Rezepten hergestellt wird. Also dieses Geld haben wir von Deutschland über die Organisation, die ich eben beschrieben habe, gesammelt und zur Verfügung gestellt. Und unsere beiden Guides in Nepal haben die Errichtung der Schule überwacht, haben also genau überwacht, dass das Geld zweckentsprechend verwendet wird, um dann die Schule auch endlich eröffnen zu können. Und dieses Bild, was Sie hier sehen, ist entstanden bei der Eröffnung der Schule für die tibetische Medizin, und zwar zeigt es Trusche bei seiner Eröffnungsrede. Ich glaube, man kann an seinem Gesichtsausdruck erkennen, mit welcher Freude er diese Schule für die tibetische Medizin eröffnet, mit welcher Freude und Genugtuung er zur Kenntnis genommen hat, dass in seiner Region, in seinem Kloster die Schule gebaut wird und der erste Unterricht begonnen werden kann. Wir haben dann auch Leute gefunden, die Sponsoren für die ersten Studenten dieser Schule für tibetische Medizin waren. Das ist ein vertretbarer Betrag, der monatlich gezahlt wurde, wenn Sie hier durch die Ausstellung durchgehen. Ich werde ja nachher auch da sein. Da muss ich auch sagen, da ist Steffi unser Kind, Gawang Kunlek, auf einem der Bilder zu sehen. Der war ausgewählt von einem Kloster als Schüler und den haben wir dann begleitet während der gesamten Zeit seiner Ausbildung und haben ihn dann natürlich auch, als wir diese Reise unternommen haben, besucht in seiner Praxis. Auch hiervon werden Sie Bilder in der Ausstellung sehen. Mit ganzem Stolz zeigt er uns da, Dieter, ich glaube, du hast auch Bilder gemacht davon, zeigt er uns da seine Einrichtung, seine Kräuter, die er gesammelt hat, hat berichtet von den Leuten, die er dort behandelt. Wir haben dann alle zusammen Abschied genommen im Kloster Thubten Choling von Trusche, der aufgebahrt war, und sind zurück nach Deutschland und mussten dann in Deutschland erfahren, ungefähr 10 Tage später, dass alles das, was aufgebaut worden war, oder fast alles das, was aufgebaut worden war, zusammengestürzt war und man konnte in vielen Projekten, nicht bei der Schule für tibetische Medizin, die stand noch, bei vielen Projekten neu beginnen, neu bauen, neue Schulen bauen, neue Organisationen finden. Das heißt, es ist immer ein Kreislauf, genau wie das berühmte tibetische oder buddhistische Lebensrad. Das ist immer ein Kreislauf, in dem man sich befindet. Es war alles schön errichtet. ist alles zusammengebrochen oder sehr viel zusammengebrochen. Und bei den späteren Besuchen, auch bei den Besuchen, die mein Freund Walter Staaten jetzt durchgeführt hat, kann festgestellt werden, dass fast alles wieder in neuerem und noch größerem Zustand aufgebaut wurde. Lassen Sie mich noch ein Wort zu der Organisation sagen, zu HCF. Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass HCF ohne jeglichen Overhead arbeitet. Das heißt, alle Tätigkeiten, die hier verrichtet werden, sind ehrenamtlich. Wir haben null Verwaltungskosten. Wenn Sie die Bilanzen sich mal ansehen von anderen Hilfsorganisationen, so sind das oft 60%, 70%, 80% an Werbungskosten, Verwaltungskosten und so weiter. Diese Organisation arbeitet mit null Verwaltungskosten. Jeder Euro, der hier gesammelt wird, geht 1:1 nach Nepal und wird von den beiden Guides, von Dawa und Sonam, direkt zu den Objekten gebracht. Und wir verstehen es auch nicht so, dass Geld gegeben wird und damit etwas gemacht werden soll. Nein, wir unterstützen nur Projekte, die abgesegnet sind, die genehmigt sind, und wir leisten nur Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, es werden Materialien gekauft, die Arbeiten vor Ort müssen die Leute alle selbst verrichten. Das zur Einleitung oder zur Eröffnung. Ich stehe, wie eben schon gesagt, gerne zur Verfügung, zu den einzelnen Bildern Auskunft zu geben. Ich glaube, Dieter weiß das auch sehr gut. Ich könnte zu jedem Bild bestimmt eine halbe Stunde erzählen, weil es sich einfach im Laufe der Zeit so viel angesammelt hat, auch so viel an Hintergrundwissen und so viel an Freundschaften, dass jedes Bild für mich eine besondere Bedeutung hat. Und so habe ich auch Wolfram gesagt: Wolfram, ich schicke dir einen Fundus von Bildern. Ich möchte an der Auswahl nicht beteiligt sein. Mach du das nach deinen Gesichtspunkten. Wir haben nur ein Bild, glaube ich, ausgetauscht. Da waren zwei ähnliche Bilder, da hatte ich eins favorisiert. Aber alle anderen Bilder sind so ausgewählt, weil ich kann sie nicht auswählen. Ich verbinde zu jedem Bild nicht nur das, was ich sehe, sondern das, was dahinter steckt. Und ich hoffe, ich konnte das auch, das, was dahinter steckt. Und das ist auch der Grund gewesen, wieso ich bereit war, die Ausstellung hier zu machen, etwas näher bringen und auch Verständnis dafür wecken, vielleicht auch Ihre Hilfsbereitschaft dazu wecken. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Hardo, für diese ausführliche, sehr emotionale Schilderung deines Projekts. Und normalerweise ist die Leica Galerie Nürnberg ein werbefreier Raum. Außer ein paar Hinweisen auf gute Leica-Kameras halten wir uns sonst zurück. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Diese Himalaya Care Foundation, Sie haben es schon mitbekommen, ist sehr auf Spenden angewiesen. Und wir werden im nächsten Newsletter einen Link mitschicken, wo Sie sich darüber informieren können und wo Sie auch die Möglichkeit haben, dann vielleicht eine Spende zu machen, wenn Sie wollen, wenn Sie das für richtig halten. Vielleicht mit dem Texthinweis Leica Nürnberg. Das wäre hilfreich, dass man weiß, wo das Geld herkommt. Und Sie haben ja gemerkt, das Geld wird zielgerichtet und sehr effizient eingesetzt. Sie können sich also sicher sein, wenn Sie etwas spenden, das kommt dort an, wo es hingehört. So, jetzt aber zu den Bildern. Ja, Hardo, ich würde sagen, du eröffnest die Ausstellung mit dem Schnitt durch das rote Band und deshalb gehen wir mal voraus. Also, Hardo, erzähle bitte. Ja.
Das ist mitten in Kathmandu. Wir sind auf dem Weg nach Pashupatinath. Pashupatinath kommt später noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das für eine Bedeutung hat, Pashupatinath. Die Buddhisten verbrennen ja ihre Leichen. Und zwar meistens entweder am gleichen oder am folgenden Tag nach dem Tod. Und die Zeremonie der Leichenverbrennung wird immer durchgeführt von dem ältesten Sohn, der auch, das wird man auf einem späteren Bild noch sehen, dann weiß gekleidet ist. Und das ist auf dem Weg zu dieser Stätte nach Pashupatinath. Und das waren Arbeiterinnen, die am Rand saßen und ihre Frühstückspause machten. Hier mit dem Kind zur Arbeit gegangen, mit ihrem Essen. Und die sitzen da am Straßenrand im Dreck also und machen ihre Frühstückspause. Das nächste, das sieht vielleicht etwas bedrohlich aus hier, das Bild. Das ist das Kloster Tupten-Chuling. Das heißt, das ist das Heimatkloster des Tosche Rinpoche. Das Kloster Tupten-Chuling liegt auf einem Hügel. Und dieser Hügel war die ersten Jahre, wo wir hingefahren sind, überhaupt nicht befahrbar. Das heißt, man konnte nur hingehen und hatte keine Möglichkeit, mit einem Fahrzeug zu diesem Kloster zu kommen. Es befindet sich heute über die Berge hier eine Art Schotterstraße, die die gegraben haben oder dahin gerichtet haben. Aber die ganzen Traktoren, mit denen die Materialien transportiert werden, die werden unten am Fuß des Klosters, das ist ein Hubschrauberlandeplatz, werden die abgeladen und die werden dann von den Nonnen und von den Mönchen alle hochgetragen. Sehen Sie hier? Das ist alles eine Lieferung von Lebensmitteln, von Materialien, die die brauchen. Und die gehen dann hoch und runter und es ist eine Freude. Dieter, wo ist der Dieter? Nicht zu sehen? Da, Dieter, deine Freundin hier, gell?
Ja, ja, ja. Absolut.
Die kommen dann hoch und Dieter hat die in ein Gespräch verwickelt, wie er das bei allen Leuten tut.
Beim Märchen erzählt.
Beim Runtergehen. Und die waren so happy so drauf und die laden da 40, 50 Kilo, tragen ja, die ganzen Stufen. Und das sind die da 400 Meter, 500 Meter.
Ja, ja,
bestimmt.
Nur Treppen.
Immer nur so. Auf.